Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrad, dem Podcast hinter den Kulissen von Autofree. Heute eigentlich nur mit zwei Themen, Apple und Mazda. Fangen wir an mit Apple, ein bisschen komplizierter zum Anfang. Wer da noch so ein bisschen genauer drin ist, die wissen ja immer nicht so ganz, machen sie jetzt ihr Auto oder machen sie nicht ihr Auto. Aber im Prinzip können wir schon mal festhalten, sie machen nicht ihr Auto. Denn irgendwie hat man festgestellt, es ist doch ein bisschen komplizierter und so ganz will doch keiner so wirklich mit Apple zusammenarbeiten, was das angeht. Aber, und das glaube ich, nicht nur, weil es Mark Gurman mal wieder herausgefunden hat, sondern auch, weil es irgendwie Sinn macht. Apple denkt über eine erweiterte Integration ins Auto nach. Das heißt, Apple CarPlay soll noch ein bisschen weiter greifen, als das im Moment so der Fall ist. Die meiste Möglichkeit von Apple im Auto als Integration ist einmal ganz klar CarPlay. Dann, je nachdem, welches Auto man hat, die Integration von CarPlay selber soll heißen, ob das auch im Head-Up-Display und auch im Kombi-Instrument geht. Und eigentlich geht es nur in aktuellster Form in zwei Autos, das wäre der iX und der i4, wo man auch die richtigen Apple-Karten beispielsweise im Kombi-Instrument hat und die Pfeilhinweise im Head-Up-Display. Noch weiter geht es dann, wenn man das Ganze dann auch über Apple-Produkte öffnen kann. Soll heißen, das Auto öffnen per NFC über die Apple Watch, soweit mir bekannt, beziehungsweise über auch das Telefon. Dabei muss man das Telefon oder eben auch die Apple Watch entsperren und dann an den Fahrertürgriff hinhalten, wo dann der NFC-Chip ist. Oder, und das gibt jetzt das Neuere, was ich nicht so ganz sicher finde, über Ultra Wideband, UWB genannt. Dabei muss man nur das Telefon irgendwo in der Tasche haben und dann wird das Ganze automatisch erkannt, ohne dass man das Telefon entsperren muss. Heißt, wenn ich von irgendjemandem das Telefon mitnehme, kann ich auch sein Auto ganz einfach mitnehmen. So, davon jetzt aber weg, hin zurück zu Apple CarPlay. Warum scheint das realistisch? Apple ist ja kein schlechter Softwarehersteller in der Hinsicht und diese Integration von Apple CarPlay ist in den meisten Autos, wo es gut funktioniert, auch ziemlich ordentlich und oft auch besser als das mitgebrachte Infotainment. Dementsprechend ist das eine Möglichkeit, dass es kommen kann. Allerdings ist diese Integration auch stark von dem jeweiligen Hersteller und vor allem von der Bereitschaft des Herstellers, diese Integration mitzumachen, abhängig. Das heißt, im Gespräch sind unter anderem, dass Apple an Steuerung für Klimaanlage, Radio, Sitze und sogar die Funktionalität des Tacho arbeiten soll. Intern ist das Ganze als Iron Heart bezeichnet und diese Entwicklung braucht eben auch die Zustimmung der Hersteller, denn CarPlay ist ja, wenn man es genau nimmt, eigentlich nur ein Second Screen Lösung, sodass alle Inhalte oder alle möglichen Inhalte vom Telefon auf dem Screen in der Mitte dargestellt werden. Allerdings diese Integration fordert etwas mehr Mitarbeit der Hersteller. Genauer gesagt plant Apple dabei oder hofft auf den Zugriff folgender Sensoren bzw. Steuerungselemente. Klimasensor innen wie außen, also den Temperatursensor für die Außentemperatur, den Temperatursensor für die Innentemperatur, die Klimasteuerung wie beispielsweise Lüfter oder Temperaturzonen und auch weiter die Steuerung für die Audioanlage, für die Settings, für die Surround-Sound-Steuerung, für den Equalizer und auch beispielsweise einzelnen Lautsprecher. Und es geht noch weiter, wie gesagt, die Sitze und bei entsprechenden Fahrzeugen sogar die Einstellung für die Armauflage. Also beispielsweise für in Luxusmodellen die beheizten Varianten der Armauflage. Die Sitze wirklich für die Einstellung von den kompletten elektrischen Einstellungen mit Sitzheizung etc. pp. Im Prinzip könnte man da jetzt einfach sagen, ja, dass man die Profile dahinter legt, wie die Sitze eingestellt werden oder eben auch, dass man die Sitze von fern ab einstellen kann. Und das große, große Ding am Ende, man plant auch Zugriff auf die Tachoeinheit inklusive der Füllstände. Jetzt sind das im Einzelnen gar nicht so viele Sachen, die die Hersteller nicht schon selber abgreifen, dementsprechend eigentlich sollte das relativ einfach sein. Die große Hürde ist eben, ob die Hersteller diesen Zugriff für Apple freigeben werden. Dann weiter mit Mazda. Die haben endlich ein bisschen mehr zu ihren neuen Crossover-Modellen erzählen wollen. Davon gibt es insgesamt, wenn man so möchte, 4. Für Europa allerdings nur 2. Und das wären für Europa der CX-60 sowie der CX-80, die in 2022 und 2023 starten. Wann welches genau kommt, ist ungewiss. Man sagt nur in den nächsten beiden Jahren. Und das heißt ja eigentlich, einer könnte nächstes Jahr schon kommen und der andere dann eben erst 2023. In den USA gibt es dann den CX-70 und den CX-90, die vom Grund her wahrscheinlich einfach nur etwas breiter sein sollen aufgrund des Marktes. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, weil der Amerikaner A, größere Autos mehr mag oder B, einfach den mehr Platz im Innenraum braucht. Zudem bekommen die USA und Kanada allerdings auch noch den CX-50 auf der Small-Plattform. Small-Plattform ist für uns bekannt Mazda 3, CX-30 und so weiter und so fort. Und dessen Produktion wird im neuen Toyota Mazda-Werk in Huntsville, Alabama starten und damit das erste Modell in diesem neuen Werk sein. Die Modelle CX-60 und CX-80 sollen vor allem größer als die bisher in Europa angebotenen Modelle auf der neuen Large-Plattform mit längs verbauten Motoren sein. Soll heißen, im Prinzip wird der CX-60 ein bisschen größer sein als der CX-5, vielleicht auch ein bisschen mehr, und der CX-80 noch mal ein bisschen mehr, denn der 60er hat 5 Sitze und der CX-80 hat 7 Sitze. Es klingt sogar so danach, als ob diese 7-Sitze-Variante immer mit 7 Sitzen kommt. Dabei sind diese beiden die ersten Modelle mit dem neuen Skyactiv G Reihen 6-Zylinder-Benziner plus Elektromotor, also ein Plug-in-Hybrid, und auch die ersten mit Skyactiv X SPCCI Reihen 6-Zylinder Benziner sowie in Europa und Japan auch mit dem Skyactiv D Diesel Reihen 6-Zylinder. Die beiden normalen Nicht-Plug-in-Hybrid-Modelle kommen beide mit einem 48 Volt Mild-Hybrid-System und die USA bekommen dabei noch zusätzlich einen Skyactiv G Reihen 6-Zylinder Turbo-Benziner. Also der Skyactiv X bleibt ganz normal ohne Turboaufladung weltweit und der Skyactiv G bekommt dann zusätzlich zum Plug-in-Hybrid-Antrieb in den USA auch nochmal einen Turboantrieb. Und weiter wird im ersten Halbjahr 2022 dann der MX-30 mit Kreiskolbenmotor kommen, wobei dieser Kreiskolbenmotor als reiner Range-Extender, also Reichweitenverlängerer, zu verstehen ist. Die Räder werden dabei immer und auch weiterhin, wie bekannt, über den E-Motor angetrieben. Was genau dann dieser Range-Extender bringen wird, ist noch ungewiss. Man geht im Prinzip nur davon aus, ja, er soll eben etwas mehr Reichweite liefern, als der MX-30 mit reinem batterieelektrischen Antrieb hat. Ab 2025 soll dann noch eine komplett neue Generation von E-Autos auf einer komplett neuen Plattform nur für E-Autos, eine reine BEV-Plattform, kommen. Und bis 2030 will man somit einen Mix aus rein elektrischen Fahrzeugen und elektrifizierten Fahrzeugen bieten. Wobei elektrifiziert ja auch Mildhybride inkludiert. Somit sollte sich da von der Plattform so gesehen nicht viel ändern. Es fehlen eigentlich nur noch ein, zwei Modelle, die seitens Mazda jetzt noch nicht elektrifiziert sind. Aber bis 2030, da ist ja auch noch mal ein bisschen was hin. Und noch mal so ein bisschen am Rande zu den Themen bzw. den Videos. Relativ elektrisch geht es in letzter Zeit zu, aber morgen kommt mal wieder was Normales, wenn man so möchte. Mit dem iX, dem Model Y und dem Born war es dann aber doch sehr elektrisch und eigentlich ja auch sehr gemischt, wenn man so möchte. Ein großes SUV, ein normales Kombi, SUV, Crossover, wie auch immer, und ein kompaktes Fahrzeug. Eigentlich so alles abgedeckt von sehr teuer bis mittelmäßig teuer bis halbwegs bezahlbar. Und wenn man alle dreimal so vergleicht, dann sind sie inzwischen stark beieinander. Heißt, der Kompakte, der in der Stadt knapp 9 braucht, der Crossover, der in der Stadt knapp 9 Kilowattstunden braucht, und das Monster-SUV, was in der Stadt knapp 9 Kilowattstunden braucht. Alle natürlich mit unterschiedlichen Technologien, alle mit unterschiedlichen Ansätzen, aber im Prinzip da, wo E-Autos am meisten Sinn machen, ist es inzwischen egal, ob man groß oder klein kauft, sie sind alle ungefähr gleich gut unterwegs. Wobei man natürlich dann vom Einzelnen große Unterschiede gibt. Der iX polarisiert extrem, das Model Y ja wahrscheinlich genauso und der Born irgendwie ähnlich. Man könnte sagen, es ist ein anderer ID.3. Mir persönlich gefällt er besser als der ID.3. Ein, zwei Sachen finde ich ein bisschen schade, dass es dann der Cupra-Name drauf ist, aber nicht so ganz Cupra irgendwie drin ist. Aber gut, das obliegt dann im Einzelnen, ob das eine oder das andere besser gefällt. Und wie gesagt, es geht mal kurz konventionell weiter mit dem T-Roc am Sonntag, beziehungsweise auch schon mit dem ersten Video, mit dem Lichtvideo am Samstag auf Autofree Extra. Und es war mal wieder ganz interessant, ein relativ altes Auto zu fahren, wenn man so möchte, denn der T-Roc steht kurz vor dem Facelift. Das Auto, was wir jetzt gefahren sind, ist bis auf ein, zwei Kleinigkeiten, die geändert wurden über die Modelljahre, im Prinzip von 2017, also ein 4 Jahre altes Auto. Aber am Ende muss man sagen, Das hat man ihm nicht wirklich angemerkt. Wenn überhaupt, ist er sehr gut gealtert und wirft eher die Frage auf, warum hat man über die Jahre dies und das geändert, wo es doch damals eigentlich schon so gut war. Wenn man das mal so in Neudeutsch sagen möchte, vieles wurde ein wenig verschlimmbessert über die Jahre. Aber wir geben auch den einen oder anderen Verdacht, was mit dem Facelift geändert werden könnte. Wenn man so die ersten Spy-Shots sieht, dann wird es wahrscheinlich gar nicht so viel sein. Und er wird vielleicht sogar halbwegs so bleiben, wie er im Moment ist. Und dann wird in Mitte der Woche dann auch die Sperrfrist für den BMW i4 fallen. Da sind ja schon die ein oder anderen Fragen aufgekommen, wie es da dann vom Verbrauch aussieht. Wenn man mal vom iX ausgeht, gibt es da eigentlich nur Unterschiede, wenn man mal so auf die Autobahn geht. Ansonsten ist es ungefähr... Naja, ihr werdet sehen. Und was auch so ein bisschen im Hinterkopf in der Vorbereitung ist, ein finaler Vergleich i4 zum Model 3 bzw. Model Y. Denn die liegen ja von der Art und Weise doch relativ nah beisammen. Und es gibt, wenn wir das jetzt mal so herausgearbeitet haben, ein paar interessante Vergleiche, von dem her bleibt es da definitiv spannend. Und dann müssen wir mal schauen, wie es in der Woche so weitergehen wird. Der Kia EV6 ist geplant, allerdings ja keine Hektik, was das angeht. Da gibt es ja schon einige Berichte dazu, von denen wir mal schauen, ob wir da überhaupt irgendwie einen neuen Input zusammenbekommen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.